Stell dir mal vor, du kommst abends nach Hause, freust dich auf einen entspannten Abend, aber deine smarte Steckdose, die hat irgendwie andere Pläne.
Oh ja.
Statt einfach die Lampe anzuschalten, veranstaltet die ein Privatkonzert. So ein unaufhörliches, nervtötendes Klick, Klick, Klick.
Mhm.
Und die Lampe dazu flackert wie in einem schlechten Horrorfilm.
Kenn ich.
Genau für dieses Szenario hast du uns ja eine Quelle geschickt. Ein Blogbeitrag von Ingmars Retroblog. Da seziert ein Bastler genauso eine IKEA-Drahtfree-Steckdose.
Genau.
Und wir wollen heute mal schauen, was technisch hinter diesem Spuk steckt, warum die Reparatur so eine Zerreißprobe wird und ob sich das bei einem Neupreis von 10, 15 Euro überhaupt lohnt.
Und das ist eben der perfekte Fall, um das zu illustrieren. Weil diese Steckdose, die steht quasi für Millionen von günstigen Elektronikgeräten. Die Technik drin ist oft erstaunlich simpel.
Okay.
Und der Defekt ist eigentlich lächerlich einfach zu beheben. Aber das Design, also die Art, wie das Ding zusammengebaut ist, das macht aus einer 5-Minuten-Reparatur eine echte Geduldsprobe.
Okay, bleiben wir mal bei den Symptomen. Dieses Klick, Klick, Klick und das Flackern. Meine erste Vermutung wäre ja ein Softwarefehler gewesen.
Ja, klar, denkt man sofort bei Smart.
Irgendwas mit der Smart-Home-Verbindung, ein Signal, das Amok läuft. Warum bist du so sicher, dass das Hardware ist?
Das ist eine gute erste Vermutung, aber die Symptome hier sind zu mechanisch. Zu rhythmisch.
Mechanisch?
Ja. Das Geräusch, dieses Klicken, das ist ja das physische Schalten von einem Relais, also einem elektromagnetischen Schalter.
Der den Stromkreis auf- und zumacht.
Genau. Und wenn die Steuerungselektronik, sozusagen das Gehirn der Steckdose, keine stabile Stromversorgung mehr kriegt, dann gerät sie in eine Art Panikschleife.
Panikschleife?
Sie versucht zu starten, bricht ab, versucht es wieder und bei jedem Versuch schaltet sie das Relais. Das Ergebnis ist dann dieses epileptische Flackern, wie es der Blogger ja auch nennt.
Verstehe. Die Elektronik kriegt quasi einen Schluck auf, weil ihr der Saft ausgeht. Und was ist dann der Übeltäter, der die Stromversorgung so instabil macht?
Der Schuldige ist ein alter Bekannter. Jeder, der schon mal Elektronik repariert hat, kennt den. Ein Elektrolytkondensator.
Ah.
In dem Fall ein winziges Bauteil, wert vielleicht 50 Cent. Genauer ein 680 Mikrofarad bei 10 Volt im internen Netzteil.
Und was machen die Dinger normalerweise?
Ihre Aufgabe ist es, die Spannung zu glätten, sie stabil zu halten. Wie ein kleiner Puffer, ein Mini-Akku sozusagen. Das Problem ist nur,
ja.
Sie enthalten eine feuchte Paste, ein Elektrolyt. Und das trocknet über die Jahre halt langsam aus.
Das heißt, das Bauteil hat ein eingebautes Verfallsdatum?
Exakt. Und wenn es austrocknet, verliert es seine Kapazität, kann die Spannung nicht mehr puffern und die Steuerungselektronik dahinter fängt an zu spinnen.
Krass.
Und das Faszinierende ist ja, das ist kein neues Problem. In den frühen 2000ern gab es die Capacitor Plague, die Kondensatorpest.
Davon habe ich mal gehört.
Da sind millionenfach Motherboards und Netzteile ausgefallen, weil eine fehlerhafte Formel verwendet wurde. Die Industrie kennt das Problem also seit Jahrzehnten.
Das ist ein bekannter, vorhersehbarer Schwachpunkt.
Genau. Und dass solche Bauteile immer noch in Geräten verbaut werden, die man kaum öffnen kann, ist, nun ja, eine bewusste Entscheidung. Okay, also der Feind ist identifiziert. Ein ausgetrockneter Kondensator. Das klingt ja fast zu einfach.
Ist es technisch auch. Ich stelle mir das jetzt vor, altes Ding rauslöten, neues rein, fertig. 5 Minuten, einen Kaffee, Problem gelöst. Aber ich habe so das Gefühl, die eigentliche Geschichte fängt hier erst an, oder?
Ganz genau. Die Elektronik ist der einfache Teil. Der eigentliche Gegner, das merkt der Blogger ja auch schnell, ist 1 Kilo Plastik und eine Tube Klebstoff.
Klebstoff. Ja, er zitiert ja fast schon resigniert. IKEA hat sich offenbar gedacht, wer hier reparieren will, soll schwitzen. Haha, okay. Man findet eine einzige Schraube und denkt sich, ah, servicefreundlich. Aber das ist eine Falle. Der Rest vom Gehäuse ist nicht geschraubt oder geklipst. Er ist massiv verklebt. Verklebt. Warum macht man denn sowas? Ist das billiger als Schrauben? Das ist die große Frage. Es gibt da mehrere Antworten. Erstens, ja, in der Massenproduktion ist es oft schneller und günstiger. Okay.
Ein Roboter trägt Kleber auf, presst die Hälften zusammen, fertig. Aber es gibt da eben auch die zynischere Perspektive.
Die da wäre. Geplante Obsoleszenz. Ein verklebtes Gehäuse schreit dem Nutzer ja förmlich ins Gesicht. Wirf mich weg, kauf mich neu. Es erhöht die Hürde für eine Reparatur so dramatisch, dass 99% der Leute es gar nicht erst versuchen. Das ist ja Wahnsinn. Da kriegt man ja schon beim Zuhören schlechte Laune. Ich hätte das Ding wahrscheinlich nach 2 Minuten an die Wand geworfen.
Verständlich.
Wie hat er es denn überhaupt aufbekommen?
Mit roher Gewalt und viel Geduld. Der Prozess, den er beschreibt, ist schon fast chirurgisch.
Aha.
Man braucht spezielle Hebelwerkzeuge aus Plastik, sogenannte Spudger. Oder eben alte Kreditkarten, damit man das Gehäuse nicht komplett ruiniert.
Und dann?
Der Trick ist, das Plastik mit einem Föhn ganz vorsichtig zu erwärmen.
Um den Kleber weich zu machen.
Genau. Aber wehe, du wirst zu heiß, dann schmilzt dir das Gehäuse weg. Und dann musst du dich Millimeter für Millimeter am Spalt entlang arbeiten.
Und als wäre der Kleber nicht schon genug, erwähnt er ja auch noch versteckte Plastikrastnasen.
Exakt. Man kämpft also an zwei Fronten gleichzeitig. Du musst hebeln und gleichzeitig an der richtigen Stelle drücken, um diese Nasen zu lösen.
Wahnsinn!
Der Blogger meint ja dazu trocken, ein dritter Arm wäre hilfreich gewesen.
Das glaube ich sofort.
Am Ende hat er es nach 15 Minuten und, ich zitiere, kreativen Flüchen offen gehoppt. Aber selbst bei ihm, der ja Ahnung hat, hatte das Gehäuse danach leichte Bruchspuren. Und das sei noch ein gutes Ergebnis, sagt er.
Dieser Kontrast ist wirklich krass. 15 Minuten Kampf mit dem Gehäuse und dann kommt die eigentliche Reparatur, die, ja, wie du sagtest, fast schon banal ist.
Total.
Ein neuer Kondensator. Für 1-2 Euro, Lötkorbe, Lötzinn. Das war's.
Richtig. Für jemanden mit Löterfahrung ist das Routine. Alter Kondensator raus, neuer rein.
Gibt's da was zu beachten?
Das Wichtigste ist die Polung. Das merkt er auch an. Ein Elektrolytkondensator hat einen Plus- und einen Minuspol. Vertauscht man die, kann er im schlimmsten Fall mit einem Knall platzen.
Oh, okay.
Aber die Pole sind eigentlich immer klar markiert. Und klug ist es auch, einen hochwertigen zu nehmen, also ein sogenanntes Low-ESR-Modell, das 105 Grad aushält. Das ist wichtig für die Langlebigkeit in so einem Netzteil, wo es doch warm wird.
Und nach all dem kam der Moment der Wahrheit. Er schließt das Ding wieder an.
Genau, er legt die Platine nur lose ins offene Gehäuse für einen Testlauf. Und?
Stille.
Kein Klicken mehr. Herrliche Ruhe, wie er schreibt. Kein Klicken mehr, das Relais schaltet sauber, die LED leuchtet stabil, die Steckdose funktioniert wieder perfekt. Mission erfüllt. Naja, fast.
Ah, stimmt. Das Gehäuse ist ja immer noch offen und leicht ramponiert. Wie kriegt man das wieder zu?
Der alte Kleber ist ja nutzlos. Er schlägt vor, die Hälften mit zwei Komponenten Epoxidharz wieder zu verbinden.
Hält das?
Ja, das ist eine gute Wahl. Anders als Sekundenkleber, der spröde wird, schafft Epoxidharz eine neue strukturelle Verbindung. Das macht das Gehäuse wieder stabil genug. Aber es ist halt wieder ein zusätzlicher Arbeitsschritt. Okay, aber mal ehrlich. Der ganze Zirkus, föhnen, hebeln, fluchen, löten, kleben, für eine Steckdose, die neue 15 Euro kostet, da fragt man sich schon, warum tut man sich das an? Das ist die Kernfrage des ganzen Beitrags. Und er beantwortet sie sehr direkt.
Und rein wirtschaftlich, sagt er, lohnt es sich kaum. Er rechnet ja vor, 30 Minuten Arbeit. In der Zeit könnte man woanders Geld verdienen und sich zwei neue Steckdosen kaufen. Also Zeitaufwand, Risiko der Zerstörung, Garantieverlust.
Genau. Das steht alles auf der Kontraseite. Aber für ihn hat es sich trotzdem gelohnt. Und das ist der Punkt, der mich am meisten interessiert hat. Er schreibt, nicht wegen der Kostenersparnis, sondern aus Prinzip. Diese Wegwerfmentalität nervt einfach. Das ist ein Statement.
Absolut. Es geht ihm um die Selbstermächtigung. Darum, nicht zu akzeptieren, dass ein Zentdefekt ein ganzes Gerät unbrauchbar machen soll.
Mhm.
Und hier wird seine Kritik am Produktdesign auch fundamental. Er nennt das verklebte Gehäuse eine ziemlich dumme Designentscheidung.
Weil es anders ginge. Klar, wäre es nur verschraubt, sagt er, könnte fast jeder mit einem Lötkolben diese Reparatur in 5 Minuten durchführen. Durch die Verklebung wird daraus aber gefrickelt, dass die meisten abschreckt. Und das ist der Kern der Right-to-Repair-Bewegung.
Kann man das IKEA denn wirklich allein vorwerfen? Ich meine, wir als Verbraucher wollen doch super günstige Elektronik.
Ja, der Preisdruck ist enorm.
Wenn diese Steckdose durch ein schraubbares, reparaturfreundliches Design am Ende 30 Euro kosten würde, würden die meisten Leute sie doch einfach nicht mehr kaufen, oder?
Das ist ein absolut valider Punkt und die zentrale Debatte in Right to Repair. Einerseits gibt es den Druck des Marktes, andererseits argumentiert die Bewegung, dass Verbraucher oft gar nicht die Wahl haben.
Wenn alle es so machen.
Genau. Und es geht auch um versteckte Kosten. Die 15 Euro für die neue Steckdose sind ja nicht der wahre Preis. Die Kosten für die Entsorgung des Elektroschrotts, fürs Recycling, die tragen wir alle als Gesellschaft.
Und da versucht die Politik ja jetzt gegenzusteuern.
Richtig, mit den neuen EU-Gesetzen zum Ökodesign.
Was besagen die denn grob?
Die schreiben Herstellern von immer mehr Geräten vor, dass sie Ersatzteile vorhalten und Reparaturinfos zugänglich machen müssen. Das Ziel ist es, genau solche Fälle wie diese IKEA-Steckdose seltener werden zu lassen.
Reparatur soll wieder eine normale Option werden.
Genau. Nicht nur ein Nischenhobby für hartgesottene Bastler. Dieser kleine Blogbeitrag ist quasi der Schlachtruf dieser Bewegung im Miniaturformat.
Bevor wir das jetzt aber als Aufruf zum Nachmachen missverstehen, der Sicherheitshinweis aus dem Blog, der ist extrem wichtig.
Unbedingt. Der Autor weist explizit darauf hin, und wir können das nur unterstreichen, Arbeiten an Geräten, die an 230 Volt Netzspannung hängen, sind lebensgefährlich.
Absolut.
Das ist nichts für Laien ohne Erfahrung. Immer den Stecker ziehen und dann am besten noch ein paar Minuten warten, damit sich die Kondensatoren entladen können. Sicherheit hat oberste Priorität.
Also, was haben wir gelernt? Ein spottbilliger Defekt, ein ausgetrockneter Kondensator, wird durch ein reparaturfeindliches Design zu einer fast unüberwindbaren Hürde.
Genau das.
Die Reparatur selbst ist trivial, aber der Weg dorthin ist eine absichtliche Schikane.
Exakt. Diese kleine Geschichte ist ein perfektes Mikroskop, unter dem man ein Makroproblem betrachten kann. Man sieht, wie eine kleine Designentscheidung Kleber statt Schrauben eine ganze Kaskade von Konsequenzen auslöst.
Es beeinflusst unser Konsumverhalten, unsere Einstellung zu Besitz.
Und letztendlich die Müllberge, die wir produzieren. Es geht hier nicht nur um eine Steckdose für 15 Euro. Es geht um Millionen von Geräten, die jeden Tag mit ähnlich leicht behebbaren Fehlern im Müll landen.
Und das bringt uns zu einem letzten Gedanken, den wir dir mit auf den Weg geben wollen. Der Autor des Blogs schreibt ja, dass fast jeder diese Reparatur durchführen könnte, wäre das Gehäuse nur verschraubt.
Jetzt spiel das mal durch. Stell dir vor, ein Gesetz würde Hersteller wie IKEA, Apple oder Bosch verpflichten, ihre Geräte so zu bauen, dass Standardverschleißteile, wie dieser Kondensator, mit einfachen Werkzeugen ausgetauscht werden können. Eine interessante Vorstellung.
Wie würde das die Produkte verändern, die wir kaufen? Wären sie zwangsläufig teurer? Oder vielleicht einfach nur besser und langlebiger? Und was würde das für den gigantischen Berg an Elektronikschrott bedeuten, der jedes Jahr weiter wächst?